Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ihr kennt vielleicht die Geschichte von dem Ehepaar, das so unterschiedlichen Filmgeschmack hatte. Er war ein glühender Science-Fiction-Film-Fan und sie hielt es eher mit den Krimis. Und jeder versuchte den anderen davon zu überzeugen, dass sein Filmgeschmack doch der weitaus bessere wäre. Und um da zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen, gehen die beiden tatsächlich ins Kino, schauen sich einen Star Wars Film an, sitzen gerade noch Händchen haltend nebeneinander und er versucht ihr zu erklären, welche Person in diesem Film gerade auftritt und welche Rolle sie spielt. Schau Schatzi, das ist Darth Vader und schau Schatzi, das ist, wie hieß er, naja, was weiß ich, wie er hieß. Und das Laserschwert blitzt auf, die Kämpfe kommen, die Raumschiffe fliegen. Und was ist Ihr Kommentar? Gott, wie realistisch. Na, der Filmabend ist gelaufen. Also wir gehen anscheinend sehr unterschiedlich mit solchen Geschmäckern um, gehen auch unterschiedlich mit dem Blick auf das, was realistisch ist, um. Früher hieß Science Fiction noch utopisch. Und der Großmeister der utopischen Literatur war ja im 19. Jahrhundert Jules Verne. Utopisch heißt etwas, was an keinem Ort existiert, an keinem Ort stattfinden kann. Und dann schreibt Jules Verne solche Romane wie 20.000 Meilen unter dem Meer, ein U-Boot, das so tief taucht. Und in den 60er Jahren fährt ein Atom-U-Boot unter der Arktis durch. Oder er schreibt Romane mit dem Titel Die Propellerinsel. Und die Idee ist, dass große Windräder diese Insel mit Energie versorgen auf der einen Seite und auf der anderen Seite sie sogar beweglich machen und antreiben. Den ersten Teil davon erleben wir ja in der Gegenwart schon, wie viele Windräder laufen da und sind überhaupt nicht mehr utopisch, also an keinem Ort vorhanden. Wir leben auch in unserem Glauben und in der Kirche öfters von Utopien. Wir haben gerade eine gehört im Evangelium. Es ist eigentlich utopisch, dass 5000 Menschen von 3 Fischen und ein paar Broten satt werden. Und auch das, was uns Paulus heute Vormittag schreibt im Philipperbrief, scheint oder ist, je nach Sichtweise, utopisch oder realistisch. Er schreibt an die Gemeinde in Philippi: Ist nun bei euch Ermahnung in Christus? Ist Trost der Liebe? Ist Gemeinschaft des Geistes? Ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit? So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Liebe Schwestern und Brüder, von der Wortwahl her ist da vieles utopisch. Auf der anderen Seite ist es eine konkrete Anweisung, wie christliche Gemeinschaft gelingen kann. Und Paulus zählt es in Stichworten, in Schlagworten auch auf. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus? Naja gut, da gebe ich zu, habe ich immer meine Schwierigkeiten. Nicht mit der Ermahnung als solche, sondern wenn ihr mal so in die kirchliche und sonstige Presse guckt, wenn irgendein Bischof oder Regionalbischof oder Landesbischof oder Erzbischof eine Stellungnahme abgibt, wenn er predigt auf Deutsch gesagt, wenn er die frohe Botschaft verkündigt, steht in der Presseberichterstattung garantiert drin, der Bischof mahnte. Er mahnte an, er ermahnte. Was mich dabei immer stört, ist, das kommt auch bei uns im IPD und in dem sitzen ja durchaus Theologen, die ganz genau wissen, dass die Ermahnung allein überhaupt nichts bringt, sondern das Evangelium, die frohe Botschaft muss drin sein. Aber Paulus setzt es auch voraus, als ein Instrument, wie Gemeinschaft gelingen kann, indem man sich gegenseitig immer wieder auf den richtigen Weg hilft, nicht aus eigener Sichtweise, sondern eben aus der Sichtweise Jesu. Ist bei euch Ermahnung in Christus? Ist bei euch Trost der Liebe? Auch da wieder eine ganz genaue Konkretion. Wir Menschen erleben in unserem Leben immer wieder Situationen, wo wir durchaus trostbedürftig sind, wo die Seele leidet, wo sie schwach ist, wo sie verwundet ist. Und wie gut tut's dann tatsächlich, wenn jemand Worte findet oder Gesten findet, die trösten. Nicht billig vertrösten, sondern wirklich der Seele gut tun. Und trösten kann man eben nur, wenn Liebe im Spiel ist. Als Jesus geht, verkündigt er und kündigt an, dass der Paraklet kommen wird, der Tröster, der Heilige Geist. Und dass Gott uns Menschen nicht alleine lassen will, sondern dass er jemanden schickt, der uns tagtäglich begleitet, eben diesen Tröster, den Heiligen Geist, das ist ein Akt der Liebe. Ist bei euch Gemeinschaft des Geistes, eben dieses Heiligen Geistes? Gemeinschaft gibt's viel. Gemeinschaft erleben viele Menschen zu unterschiedlichen Themen. Manche sind weniger angenehm, manche sind angenehmer. Auch Leute im Gefängnis erleben Gemeinschaft, aber eine unfreiwillige. Auch Menschen, die sich ein bestimmtes Ziel setzen, das nicht das Ziel aller ist, erleben Gemeinschaft, aber das ist keine Gemeinschaft des Geistes oder des Geistes Gottes. Die Gemeinschaft des Geistes lässt sich von Gottes Geist inspirieren und lebt dadurch. Ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Die Liebe ist dem Paulus da wichtig und eine Frucht der Liebe ist die Barmherzigkeit. Denn nur wenn ich liebesfähig bin, kann ich auch barmherzig sein, weil ich mich hineinfühlen kann in den Menschen, der mir an der Seite sitzt, der mir gegenübersteht, der ein Stück des Wegs mit mir geht. Und so hat Paulus diesen ganzen Bestandskatalog erstmal aufgestellt. Die Ermahnung, der Trost, die Gemeinschaft des Geistes, die herzliche Liebe und die Barmherzigkeit untereinander, das sind Zeichen der christlichen Gemeinde, so wie er sie sich wünscht, so wie Gott sie sich vorstellt. Aber Paulus ist genauso wie jeder andere Mensch auch, wenn denn tatsächlich dieses eine Ziel schon erreicht ist, dann braucht man noch ein nächstes. Denn das, was er bisher beschrieben hat, ist zwar gut, aber noch kein Zeichen der Vollkommenheit. Er sagt, macht meine Freude dadurch vollkommen. Also er strebt auch nach der Vollkommenheit innerhalb der Gemeinde. Und jetzt eben nicht nur, dass ihr gut miteinander könnt, dass ihr eure Meinungen austauscht, dass ihr Gesprächskultur habt. Nein, er will weiter, dass ihr eines Sinnes seid. Dass aus den vielen eine Einheit wird. Dass ihr gleiche Liebe habt. Nicht nur die Liebe als Fähigkeit an sich, sondern die gleiche Liebe untereinander und zum himmlischen Vater. Dass ihr einmütig und einträchtig seid. Und da sind wir spätestens bei der Utopie angekommen. Das ist keine Wirklichkeitsbeschreibung, sondern ein Wunsch. Zugegebenermaßen ein frommer Wunsch und das ohne Ironie. Wenn es denn nur so wäre. Wenn Menschen mit gleicher Liebe ausgestattet wären, eines Sinnes wären, einmütig und einträchtig sein könnten. Wie würde unsere Welt ausschauen? Und Paulus weiß es ganz genau, dass das eine Utopie ist, von der er hofft, dass sie mit Gottes Hilfe eines Tages Wirklichkeit werden kann. Aber es braucht noch einiges dazu. Und da wird er ganz, ganz aktuell. Um dieses Ziel zu erreichen, da sagt er, tut nichts aus Eigennutz. Tut nichts um der eitlen Ehre willen. Da klingelt's doch, ne? Da klingelt's doch gewaltig, wenn wir in unsere Welt gucken. Es liegt aber auch an der Zeit. Es liegt an den Werten, die hochgekocht sind. Es ist klar, derjenige hat Ansehen, derjenige wird hochgeschätzt, der Erfolge vorzuweisen hat, der seine Ellenbogen ausfahren kann, der im Zweifelsfall die Zähne zeigt und damit nicht nur lächelt. Derjenige, der selber sich über die anderen erheben kann, genießt heutzutage Bewunderung. Aber die Gefahr ist natürlich, dass das Ganze eben aus reinem Eigennutz geschieht. Nicht im Blick auf die anderen Menschen, sondern Hauptsache mir geht's gut, der Rest ist wurscht. Oder die eitle Ehre. Ach, wie genieße ich's, wenn Tausende mich bewundern oder vielleicht sogar Angst vor mir haben, weil ich ja so mächtig bin. Und da will Paulus tatsächlich einen Riegel vorschieben. Wer sich in der christlichen Gemeinde seinen Platz sucht und findet, der muss mit diesen Eigenschaften wie Eigennutz und der Sucht nach eitler Ehre besonders kritisch umgehen. Das Rezept liefert Paulus. Und er fasst es zusammen in diesem einen Wort, Demut. Das ist das Gegenteil von Hochmut. Die Hochmütigen, heißt schon im Alten Testament, kommen vor dem Fall. Und das bekanntere Wort oder modernere Wort für Hochmut heißt heutzutage Arroganz. Wer also über die anderen hinwegguckt, der ist hochmütig, der ist arrogant. Wem die anderen egal sind, der braucht eine große Spritze Demut intravenös. Und wie geht das? Eigentlich ganz einfach. Paulus sagt es, es achte einer den anderen höher als sich selbst. Eben nicht der Blick, wie viele habe ich unter mir, sondern der Blick auf den anderen, auf sein Leben, auf seinen Wert und diesen Wert auch schätzen, jeden anderen ernster nehmen als sich selbst. Eine Utopie? Oder tatsächlich ein möglicher Weg, dass diese Menschheit gelingt? Und ein jeder, so schreibt er, sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Da darf also kein Platz sein für Hauptsache, mir geht's gut. Hauptsache, ich first und die anderen irgendwann unter ferner liefen. Sondern geht es allen gut, geht's auch mir gut. Geht's nur mir gut, geht's doch eigentlich meiner Seele nicht gut. Einfache Erkenntnisse, die Paulus uns da liefert. Und eigentlich ist es erschreckend, dass trotz all dem so viel Utopie dahinter steckt. So viel, das wird nie so hundertprozentig gelingen. Und wir gehen manchmal immer so einen Schritt zurück, der heißt, naja, Jesus hat uns auch viel gesagt. Ich denke an die Bergpredigt. Das kann eigentlich keine konkrete Handlungsanweisung sein, sondern das ist ein Ideal, das aufgebaut wird, dem wir nachstreben sollen. Aber wir wissen, dass wir es nie erreichen. Ist dem so? Ist es wirklich eine Utopie? Ist die Speisung der 5000, die wir vorhin im Evangelium gehört haben, eine Fantasiegeschichte oder ist sie geschehen? Gibt es Erklärungsmuster? Und da gibt es einige. Das ist keine Utopie. Bei Gott schließlich ist nichts unmöglich. Und wenn ich so einen Katalog an Handlungsanweisungen habe und einem Traum sozusagen, den Paulus den Seinen hier schreibt, dann ist eigentlich der beste Weg, das eigene Leben, das Miteinander, diese Zielsetzungen in Gottes Hände zu legen und ihn zu bitten, dass er aus dieser Utopie Wirklichkeit werden lässt. So wie es die Zeit mit dem U-Boot Nautilus gemacht hat, so wie es die Zeit mit der Fantasie von der Propellerinsel gemacht hat, die heute zwar keine Insel ist, aber mit vielen Propellern unsere Energieversorgung mitsichert, wenn auch das durchaus ästhetische Hinderungsgründe sind. Aber es ist eben nicht nur die Zeit, der wir solche Dinge anvertrauen, sondern es ist Gott, der uns zusagt, diesen Weg mitzugehen, dass er uns gelingt. Dass aus der Utopie, aus dem Traum tatsächlich Wirklichkeit wird. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.